Katoshu Nummer 28. Kyogens Klang eines Bambusrohrs. Eines Tages fegte Kyogen Shikan die Böden, als ein Stückchen Fliese ein Bambusrohr traf. Als er den Klang hörte, wurde Kyogen plötzlich erleuchtet. Er dichtete einen Vers. Ein einziges Tok, sämtliches Wissen vergessen. Kein Bedürfnis nach weiterem Studium und Praxis. Alltägliche Tätigkeiten verkünden den uralten Weg. Kein Fallen mehr in passive Stille. Wohin auch immer ich gehe, ich verlasse keinen Weg. In der Welt vergesse ich das angemessene Benehmen. Überall sprechen die Meister des Weges von dieser als der höchsten Tätigkeit. Ja, setzt euch gern bequem hin, wenn ihr möchtet. Eine berühmte Geschichte. Kyogen fegt den Hof. Ein Steinchen fliegt gegen einen Bambus. Das ist irgendwie so ein Geräusch. Und Kyogen ist plötzlich erleuchtet. Und hat es geschafft. Auf einmal. Sämtliches Wissen vergessen. Kein Bedürfnis nach weiterem Studium und Praxis. Und so weiter. Sehr berühmte Geschichte. Und sie wird eigentlich deshalb erzählt, oder sie ist vielleicht deshalb so wichtig, weil die Rahmenbedingungen ein bisschen bekannt sind. Die Rahmenbedingungen sind eben nicht, Kyogen trat in das Kloster ein, machte seine Grundausbildung, 3 Jahre, und beim 3. Rohatsu um 2 Uhr morgens nach einer langen Nacht hatte auf einmal eine Erleuchtungserfahrung. Das wäre das, was ins System passen würde. Also, was man erwarten würde. Man macht halt so eine formale Zen-Ausbildung, Da muss man halt auch durch gewisse Härten durch, klar. Aber wenn man sich Mühe gibt, dann wird man diese Erleuchtung erfahren. Im Rahmen dieser ganz normalen Übung. Im Rahmen der Sitzübung in der Sendo. Idealerweise stellen wir uns das auch immer so vor, dass wir auf ein Session gehen und dann irgendwann in einer Sitzrunde es uns berührt, küsst oder tritt, was auch immer, und wir das dann auf einmal erreichen. Wenn wir mit Sessions anfangen, merken wir natürlich, dass unser Geisteszustand sich ändert während eines Sessions. Verglichen mit unserem Alltagsbewusstsein, das halt dauernd durcheinander ist und überladen ist, reizüberflutet ist, unter anderem auch von selbst generierten Reizen, Gedanken, das alles wird runtergefahren. Alles das, wovon ich normalerweise ausgehe, dass es meine Welt ist, spielt hier überhaupt keine Rolle. Meine sozialen Beziehungen zu irgendwelchen Leuten außerhalb spielen hier während des Sessions keine Rolle. Natürlich kann man sich daran erinnern, dass da draußen noch Leute sind, zu denen ich eine Beziehung habe, Familie, Freunde, Partner. Aber während des Sessions treten die nicht auf, sind gar nicht präsent und verlieren damit auch ihre Wirkung. Gleichzeitig, wenn ich Glück habe, ein Glück, was niemand von uns will, aber trotzdem, wenn ich Glück habe, habe ich bei meinen ersten Sessions Schmerzen. Es gibt Leute, die haben überhaupt keine Schmerzen. Und die Leute, die keine Schmerzen, die Schmerzen haben, so wie ich zum Beispiel, die sind dann immer neidisch auf solche Leute, weil die scheinbar vollkommen ungehindert stundenlang sitzen können, ohne dass sie irgendein Problem haben. Während ich bei meinen ersten Sessions dachte, überleben. Ah, man klingelt das endlich. Ich halte das jetzt hin. Ich zähle jetzt noch einmal bis 10 und dann ist es hoffentlich vorbei. Dann zählt man natürlich etwas schneller und dadurch dauert das dann länger. Funktioniert nicht. Wenn man Schmerzen hat bei seinen ersten Sessions, dann haben wir den großen Vorteil, dass sie die ganze Konzentration absorbieren. Wenn man wirklich nur aus gefühlt aus einer Masse von Kämpfen und Schmerzen besteht, verschwindet die Außenwelt wirklich vollständig. Das merkt man zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, weil man eine sehr, sehr, sehr intensive Wahrnehmung der Innenwelt hat. Also weil man wahrnimmt, dass diese Schmerzen sind, dass man irgendwie damit klarkommen muss. Und vielleicht erst am Ende der Sessions, bei einem Wochenend-Session, fällt auch einmal auf, ich habe mich ja wirklich überhaupt nicht mit meiner Arbeit beschäftigt. Ich war weg. Komplett. Ich habe wirklich keine 5 Sekunden daran gedacht. Komplett weg. Das ist erstmal ein wichtiger Schritt, so etwas zu erleben. Also ihr müsst jetzt nicht danach streben, nicht an eure Arbeit zu denken, sondern es ist ein wichtiges Erleben herauszufinden, dass das, was normalerweise meine ganze Welt ausmacht, komplett verschwinden kann innerhalb von 6 Stunden. Und es ist nicht mehr da. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das ist Man könnte sagen, eine bestimmte Form von Erkenntnis von Leerheit. Eine sehr beschränkte, keine universale. Aber währenddessen kriege ich das auch gar nicht mit. Aber wenn ich da rauskomme, habe ich die Leerheit meiner Arbeit erkannt. Die ist nicht da. Sie existiert nicht. Beziehungsweise natürlich existiert sie und wirkt in irgendeiner Art und Weise. Wenn ich nicht arbeite, kriege ich kein Geld. In meinem Fall zumindest. Aber trotzdem, die Eigenschaften, die ich ihr normalerweise zuschreibe, dass es etwas Stabiles ist, was immer gleich ist, wozu ich in einer festen Beziehung stehe, was vor dem Session da ist, nach dem Session da ist, deswegen notwendig auch dazwischen da sein muss, das ist alles mal ganz kurz weggefallen. Nicht in Form eines großen Aha-Erlebnisses. Nicht, weil man erlebt, oh, die Arbeit ist weg, sondern man hinterher erlebt. Oder sich erinnert, die Arbeit war weg. Also ist sie offensichtlich nicht so stabil, wie ich mir das normalerweise vorstelle. Also, das ist eine wichtige Erfahrung, so etwas zu erleben. Und Schmerzen sind dabei eine Hilfe. Wenn man keine Schmerzen hat und vollkommen entspannt sitzen kann, dann geht damit leider auch die Fähigkeit, vollkommen entspannt zu träumen, einher. Wenn es so eine bequeme Sitzhaltung ist, dann kann man vor sich hinträumen, weil mein Geist nicht gefordert ist. Schmerzen bringen ein bisschen Spannung, ein bisschen Konzentration, ein bisschen Energie, vielleicht Adrenalin und helfen uns deswegen dabei, solche Erfahrungen von Leerheit zu machen. Es gab in antiken Zeiten buddhistische Schulen, die haben mit Absicht mit Schmerz gearbeitet. Das heißt, die hatten einen Meditationsstrick, hieß das Ganze, ein Hilfsmittel. Und damit hat man sich in eine so verkrampfte Haltung reingespannt, sozusagen, dass man Schmerzen bekam. Warum hat man das gemacht? Aus genau den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Also Schmerzen machen wach und Schmerzen sind ein sehr gutes Meditationsobjekt, wo sie meistens relativ stabil sind. So subtile Sachen wie unser Bewusstsein sind schwierige Meditationsobjekte. Also in dem Moment, wo ich versuche, mein Bewusstsein selbst aufs Korn zu nehmen, geht die Aufmerksamkeit von dem Objekt, von meinem Bewusstsein weg und zurück zum Subjekt. Und deswegen springt das die ganze Zeit hin und her. Sehr schwierig. Schmerz ist sehr einfach zu beobachten. Also so viel zu Schmerzen. Wenn wir anfangen zu sitzen, machen wir, wie gesagt, diese Erfahrung, dass das, was gerade nicht hier ist, kaum eine Rolle spielt, was wir uns sonst überhaupt nicht vorstellen können. Es ist weg. Und das entwickeln wir natürlich weiter, wenn ich bis hierhin gekommen bin. Bin ja schon bei gefühlt 30-40%, das fühlte sich schon mal ziemlich frei an eben. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen mehr Gas geben, einen entscheidenden Schritt weitermachen, nämlich bei 100%, dann ist alles weg. Und da möchte ich hin. Also ich muss einfach nur 100% Energie reinstecken, dann komme ich an diesen Punkt. Das die kleine Vorerfahrung, den Vorgeschmack, den ich bekommen habe, dass mein Job weg ist, mit einem bisschen mehr von Anstrengung, bisschen mehr Übung, werde ich ganz sicher den Punkt erreichen, wo das alles verschwindet. Das ist das, was hier beschrieben wird. Ein Tock, sämtliches Wissen vergessen, kein Bedürfnis nach Praxis, kein Fallen mehr in passive Stille. Wohin auch immer ich gehe, ich verlasse keinen Weg. Das heißt, die ganze Anstrengung ist dann vollkommen verschwunden. Chikan hat das garantiert auch gesucht, genauso wie wir. Aber die Geschichte über ihn sagt, er hat das eben nicht ganz regulär beim Sitzen auf einem Sesshin erfahren, beim Ohatsu oder sowas, sondern nach vielen Jahren. Er hat viele, viele, viele Jahre geübt, viel länger, als man erwarten würde, und es ist nichts passiert. Nichts. Natürlich hat er das getan, was wir alle tun würden. Dann muss ich halt ein bisschen mehr Energie da reinstecken, ein bisschen mehr Gas geben. Reicht wohl noch nicht, was ich gemacht habe. Ich bin ziemlich sicher, dass er das getan hat, dass er noch mehr Energie da reingesteckt hat. Dass er alles getan hat, was ihm möglich war, um diese Erfahrung, nach der er suchte, zu erreichen. Und das Entscheidende an seiner Geschichte ist, es hat nicht geklappt. Er hat es nicht geschafft. Das hier ist jetzt das Happy End, Jahre später, aber es ist nicht passiert. Mit all seinen Methoden, durch das Befolgen der Regeln, durch regelmäßiges Üben, durch Anstrengen, durch Ernsthaftigkeit, alle diese Sachen haben ihn nicht dahin gebracht. Und er war verzweifelt. Er hat es lange, lange Jahre versucht, nicht gesehen. Wie junge Mönche nach ihm ins Kloster kamen und dann vielleicht beim ersten großen Sesshin, weil man mit einem Halblächeln oder einem Grinsen oder einem Strahlen im Gesicht hervorkam. Oder er war vielleicht auf einem Sesshin und der Meister sagte im Vortrag, ich freue mich sehr darüber, dass bei diesem Sesshin jemand sein geistiges Auge geöffnet hat. Und alles, was er genau wusste, war, er selbst ist nicht gemeint. Bei ihm hat es nicht geklappt. Für ihn hat es nicht funktioniert. Die Methode Zen als Übungsart hat für ihn nicht funktioniert. Trotz aller Bemühungen. Und er hat es dann hingeschmissen. Er hat gesagt, ich habe das jetzt so und so viele Jahre ausprobiert. Ich habe alles getan, was man normalerweise tut. Ich bin allen Anweisungen gefolgt. Ich habe das getan, was der Meister mir gesagt hat. Und es hat nicht geklappt. Habe keine Befreiung gekriegt. Also bin ich offensichtlich zu blöd dafür. Die buddhistische Version damals in China war, dass man sagte, wenn man solche Begrenzungen bei sich selbst festgestellt hat, dass es das schlechte Karma aus der Vergangenheit ist. Wenn man nicht rausfindet, was man in diesem Leben vergeigt hat, warum man so begriffsstutzig ist, warum man das nicht schafft, was allen anderen gelingt, dann muss es daran liegen, dass ich im letzten Leben, an das ich mich ja nicht erinnern kann, irgendetwas falsch gemacht habe. Und dafür werde ich jetzt bestraft. Und da muss ich jetzt erstmal durch mein schlechtes Karma. Das prägt mich einfach und das kann ich auch nicht einfach aufheben. Damit muss ich leben, dass meine Möglichkeiten in diesem Leben begrenzt sind. Sonst würde ich es ja schaffen, wie alle anderen. Also, er hat es hingeschmissen und hat das akzeptiert, dass er schlechtes Karma hat und es für ihn unmöglich ist, die Befreiung, von der alle anderen immer reden und von der ein Rinzai-Meister auch Tag ein und Tag aus redet, dass sie erreichbar ist, dass er das für sich finden könnte. Also hat er sich einen einfachen Job genommen und hat jetzt nur noch, wahrscheinlich um sein Karma zu verbessern, einfache, niedere, demütige Tätigkeit gemacht. Er hat nur noch gefegt, den Boden fegen. Wahrscheinlich in seinem Weltbild mit dem geistigen Hintergrund, ich muss jetzt leider dieses Leben hier abreißen, weil in diesem Leben ist es für mich nicht möglich, Befreiung zu finden, aufgrund meiner karmischen Hindernisse, was ich im letzten Leben versammelt habe. Das Einzige, was ich tun kann, ist das Erleben und mein Karma ausbaden. Ausbaden heißt letztendlich, in diesem Leben kein weiteres schlechtes Karma anhäufen und gutes Karma dadurch erreichen, dass ich heilsame Sachen mache, wie zum Beispiel den Tempel fegen. Das ist seine Tätigkeit wahrscheinlich und der Kontext, wie das Ganze passiert ist. Und dann aus heiterem Himmel passiert es halt, dass ein Steinchen gegen so ein Bambusrohr flipscht. Und der Klang trifft ihn und er hat seine große Erfahrung. Sämtliches Wissen vergessen. Das ist schon interessant. Sämtliches Wissen vergessen. Weil es zeigt, was da eben auch passiert ist. Und vielleicht erklärt es auch ein bisschen, was ihn aufgehalten hat, was sein schlechtes Karma war aus der Vergangenheit, aus dem vergangenen Leben. Er nimmt plötzlich wahr, dass sein ganzes Wissen weg ist in diesem Moment der Befreiung. Normalerweise, wenn uns das begegnen würde, würde uns das in schwere Panik versetzen. So was kann passieren. Ich weiß, dass es bei einem anderen Zen-Kreis mal passiert ist, dass jemand während eines ziemlich intensiven Sessions eine Art Amnesie hatte, seinen Namen vergessen hat und in einer Pause während des Sessions verschwunden ist. Und dieser Zustand hat auch längere Zeit angehalten. Der dortige Zen-Kreis wurde von dessen Arbeitgeber verklagt. Er wusste dann längere Zeit auch nicht, was zum Beispiel ein Croissant ist. Wenn seine Frau ihn morgens fragte, ob sie Croissants mitbringen soll zum Frühstück, und sagte, was sind doch mal Croissants? Sämtliches Wissen vergessen. Das ist sicherlich nicht gemeint. Das ist Ja, eher ein gefährlicher Zustand. Trotzdem ist es so, dass wir ganz viele Sachen zu wissen glauben und uns daran festhalten. Weil wir glauben, wir brauchen sie. Ohne die können wir uns nicht orientieren. Ohne die haben wir keinen Kompass und keine Landkarte, um durchs Leben zu kommen. Deswegen brauchen wir Wissen. Also, das ist ein umfangreiches Kartenwerk, ein Atlas. Sagen Leute wie ich, die in der Vergangenheit leben, Leute, die in der Gegenwart leben, sagen ein Navi, das ich immer dabei habe, mein Smartphone, was mir immer sagt, was in gegebenen Situationen richtig und was falsch ist, wie ich mich orientieren kann, wo es reingeht, wo es rausgeht. Und bei ihm ist das allererste, was er über seine Erfahrung beschreibt, dass alles Wissen vergessen ist. Also für ihn offensichtlich nicht schlimm, sondern befreiend. Das ist die Befreiung. Das ist nicht ein Mittel zur Befreiung, sondern das ist das erste Symptom, was er wahrnimmt, dass er sein Wissen verloren hat. Also es geht wahrscheinlich nicht darum, dass er seinen Namen vergisst, sondern es geht darum, dass er ganz viele Ansichten über die Welt, Vorstellungen über die Welt, Vorstellungen darüber, wie sein Geist funktioniert, wie Befreiung funktioniert, wie buddhistische Übung funktioniert, was Befreiung ist, losgelassen hat, plötzlich. Oder könnte vielleicht auch sagen, die haben sich gelöst. Und die ganze Zeit an ihn geklebt, seinem Geist. Und in dem Moment, wo das Steinchen gegen den Bambus gesprungen ist, haben die sich gelöst und sind abgefallen. Was auch abgefallen ist, wofür diese Geschichte eben auch so wichtig ist, ist die Vorstellung, dass er das kontrollieren kann und dass er das kontrolliert muss. Er hat versucht, höchstwahrscheinlich mit bestimmten Methoden diesen Zustand zu erreichen. Das ist so wie sei spontan. Sei intensiv spontan. 100% spontan. Also er hat sich wahrscheinlich sehr unter Druck gesetzt, sehr viele Vorstellungen darüber angesammelt, was Befreiung ist. Und hat damit einen riesigen, schweren Mühlstein auf seinen Rücken gehoben und hat den die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt. Kein Bedürfnis nach weiterem Studium und Praxis. Also ein Gefühl für ihn, dass das jetzt wirklich alles erledigt ist. Kein Bedürfnis nach weiterer Praxis. Natürlich stellen wir uns darunter vor, das war das allerletzte Mal, dass der gesessen hat. Also nachdem er jetzt ja auch herausgefunden hat, es liegt nicht am Sitzen. Er hat es ja mit dem Besen geschafft. Gibt es überhaupt keinen Grund, so etwas zu machen wie Zen-Üben im Sitzen. Vollkommen sinnlos. Das war vorher. Das brauche ich nicht mehr. So könnte man das verstehen. Aber der entscheidende Punkt ist kein Bedürfnis nach Studium und Praxis. Was bei ihm verschwindet, ist wahrscheinlich nicht, dass er praktiziert. Und er wird wahrscheinlich auch nicht mit einem lauten Heurika seinen Besen weggefeuert haben. und das Kloster, den Tempelgarten verlassen haben. Wahrscheinlich hat er ruhig weitergefegt. Was sich geändert hat, ist seine Motivation. Bedürfnis nach Praxis bedeutet, wir praktizieren für uns selbst und wir praktizieren, um irgendwo hinzukommen. Das heißt, bei einer Übung, bei der es darum geht, nichts zu verwirklichen, wie es im Hanya Shingyo steht, versuchen wir, nicht verwirklichen zu verwirklichen. Also unsere Praxis ist meistens zu einem gewissen Anteil davon motiviert, etwas für mich zu erreichen. Für mich eine tiefere Erfahrung zu machen. Vielleicht auch sogar so oberflächliche Dinge wie auf andere Leute Eindruck machen. Das ist etwas, wenn wir es so hören, ein unerreichbares Fernziel. Weil es wird als Sprung dargestellt. Es tritt plötzlich ein. Diese Geschichte erzählt auch sehr schön, du erreichst es nicht dadurch, dass du einer Methode folgst, sondern es erwischt dich vielleicht irgendwann. Vielleicht aber nie. Und deswegen sehen wir uns von so einer Erfahrung sehr getrennt. Kein Bedürfnis nach Praxis. Tatsächlich ist es aber so, wenn wir die ganze Zeit praktizieren, über lange Zeit, dass wir feststellen, dass es uns am Anfang nur darum ging, für uns etwas zu erreichen. Nur für mich. Ich will frei sein. Ich will glücklich sein. Ich will nicht mehr leiden. Und zwar idealerweise so, wie das hier als Ergebnis beschrieben wird, dass dann alles weg ist. Ein langer Weg, und so fangen wir meistens an. Wenn wir weiter sitzen, wenn wir weiter üben, dann stellen wir fest, dass sich diese Anfangserfolge, von denen ich sprach bei den ersten Sessions, nicht notwendig linear weiter vertiefen. Sondern auf einmal komme ich an eine Barriere. Silberberg heißt das manchmal im Zen. Eine Barriere, die ich nicht überwinden kann. Es war sehr schön, dass er aus Silber ist, aber ich komme da nicht rauf. Ich schlage mir den Kopf daran ein. Ich komme plötzlich nicht mehr weiter. Ich bleibe stecken. Das passiert bei den meisten Leuten, denen es passiert, entweder nach 1-2 Jahren, 4-5-6-7 Jahren, manchmal auch nach 12 Jahren, aber das ist selten. Meistens passiert es so innerhalb der ersten Jahre. Warum passiert das? Am Anfang glaube ich, wie Kyogen, dass meine Übung mit Sicherheit zu dem Ziel führen wird, was ich mir erhoffe, dass es mir gut geht und ich vollkommen frei bin und auf einmal alles weg ist und alles schön ist und alle meine Probleme und die Probleme der Welt weg sind. Die Probleme der Welt sind mir übrigens relativ egal, hauptsächlich möchte ich, dass meine Probleme weg sind. Eine Zeit lang findet mein Ego, das ist ja eine coole Idee, diese Zen-Sache. Lass uns das mal machen. Das ist ja ziemlich exotisch. Man sitzt da so, also du kriegst dein Leben so unter Kontrolle. Du kannst dich besser konzentrieren. Das ist eine gute Sache, konzentrieren können. Und wir werden glücklicher und wir werden besser und wir werden ruhiger. Das ist doch alles ganz toll. Lass uns daran arbeiten. Ich mache mit. Dann kann man im Zen natürlich auch ein bisschen Karriere machen. Also man kann die richtigen Klamotten kaufen. Man kann die Ämter lernen. Man kann Musik machen, Tee geben, Jikijitsu werden, anderen Leuten Unterweisungen geben. Und dann ist man natürlich schon so ein bisschen fortgeschritten. Es gibt einem auch so ein bisschen Achtung, ein bisschen Respekt. Auch eine gute Sache. Findet das Ego auch gut. Machen wir weiter. Ist auf dem richtigen Weg. Und irgendwann stellt man fest, das hat man alles erreicht, vielleicht zu einem gewissen Grad. Vielleicht ist es auch so, meine persönlichen Probleme sind schwächer geworden, treiben mich nicht mehr so um oder ich kann lockerer damit umgehen. Das mit den Schmerzen, was ich am Anfang hatte, ist auch weg. Ich kann jetzt auch so super sitzen. Das war auch ein wichtiger Grund, warum ich mich darauf eingelassen habe, weil ich dachte, ich will auch so ruhig sitzen können, so ausgeglichen. Und am Anfang musste ich gegen meinen Körper kämpfen, muss ich jetzt nicht mehr. Mein Körper hat sich so weit gedehnt, dass ich sehr bequem so sitzen kann. Auch gut. Diese ganzen Formen, wie Zen funktioniert, das weiß ich jetzt auch. Ich weiß, wie ein Session funktioniert. Ich weiß ganz genau, was die Abläufe sind, wer was machen muss, wie man richtig rezitiert, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Tonhöhe. Es ist bedauerlich, dass nicht alle anderen Leute das wissen. Darüber kann ich mich manchmal nochmal aufregen. Und leider kann ich es auch nicht ändern. Das heißt, ich bin Jigijitsu, dann kann ich zumindest was sagen. Bitte etwas schneller. Aber als Nicht-Jigijitsu kann ich es nicht tun. Aber zumindest weiß ich all diese Dinge. Das habe ich dann irgendwann erreicht. Und dann geht es nicht weiter. Weil es gibt in diesem ego-bezogenen Weg keine Steigerung mehr. Man hat 100% aus Zen rausgeholt für sich selbst, was man mitnehmen kann. Und mehr gibt es nicht. Und das ist das, was das Ego dann plötzlich feststellt, nach ein paar Jahren vielleicht. Okay, du hast diese schicken Klamotten an und du weißt, wie das alles geht und kannst jetzt auch ganz lange sitzen. Und beim Rezitieren klingt deine Stimme auch manchmal schon ein bisschen japanisch. Und? Was springt für mich jetzt weiter dabei raus? Und dann beginnen die Selbstzweifel. Dann passiert uns das Gleiche, was Kyogen irgendwann passiert ist. Also wir denken, man muss sich halt noch mal ein bisschen mehr aufdrehen, das Ganze noch mal ein bisschen ernster nehmen, das Ganze. Das geht bis zu einem gewissen Grad, zu einem gewissen Maß. Wir können natürlich auch sagen, okay, also vielleicht fehlt mir auch ein bisschen theoretischer Background, dass ich ein bisschen buddhistische Lehre lerne. Oder vielleicht brauche ich andere Lehrer. Mein Lehrer, meine Lehrerin ist nicht gut genug. Sonst hätte das bei mir geklappt. Es gibt ja diesen berühmten Meister so und so. Gehe ich mal zu dem. Dann gehe ich dahin. Weil es kann ja nicht an mir liegen. Das alles ist meine ego-bezogene Praxis. Wenn ich es schaffe, an diesem Punkt nicht alles hinzuschmeißen, dann fängt meine Übung, meine Zen-Übung eigentlich an. Bis dahin ging es nur um mich. Es war technisch notwendig, das zu tun, für die meisten von uns, aber es war eigentlich nur ein Kreisen um mich selbst. Das heißt, der Versuch des Egos, sich von sich selbst zu befreien, das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt, nachdem ich diesen Punkt erreiche, aus irgendwelchen Gründen dahin komme, weiterzumachen, dann gibt es diesen Ego-Anteil immer noch, den kann ich nicht auf einmal wegschnipsen. Oder ich habe das nie gekonnt. Vielleicht gibt es Leute, die das können. Dieser Ego-Anteil ist nach wie vor da. Aber es gibt auch einen anderen Anteil. Also, wenn jemand dir die Frage stellt, warum du Zen übst, dann wird es immer schwieriger zu beantworten. Am Anfang war das ganz einfach, weil ich Befreiung will, ich Erleuchtung will. Für mich, wenn mir das zu egoistisch klingt, und für alle anderen Wesen. Aber nach und nach stellt man fest, eigentlich kann man diese Frage nicht beantworten. Was mache ich hier eigentlich? Und wenn ich dir die Frage stelle, glaubst du, dass du dadurch ein besserer Mensch wirst? Dann schaut man sich mal so an, wenn man früher war, was man geglaubt hat, was man durch die Zen-Übung vielleicht wird und was jetzt meine tatsächliche Realität ist, dann ist da doch eine große Lücke zwischen Erwartung und meiner Wirklichkeit. Und wenn man nicht gut ist im Selbstbetrügen, muss man zugeben, also das mit dem Besserwerden hat wahrscheinlich nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also geht es vielleicht nicht darum, ein besserer Mensch zu werden. Worum geht es eigentlich? Was will ich hier eigentlich? Und damit verwandelt sich diese Frage nach dem, was bringt dir das, in die Kernfrage, die wirklich Zen ist. Was bringt dir das, ist nicht Zen. Was bringt dir das, ist einfach nur ganz normaler Egoismus, transferiert in den spirituellen Bereich. Also, genauso wie alle möglichen anderen Selbstoptimierungsstrategien hat man dann dieses Zen auch entdeckt. Ja, konzentriert sein, klar sein, alles gut für mich. Und wie gesagt, solange man in dieser Phase ist, ist es vollkommen klar, warum ich Zen übe. Und gleichzeitig ist es so, in dieser Phase übe ich eigentlich nicht das, worum es beim Zen geht. Zen hat als Ziel Befreiung. Befreiung vom Ego, von unserer Ego-Fixiertheit. Das heißt nicht, dass man ein Ego wegmachen müsste, sondern das heißt, dass man erkennen muss, dass es das gar nicht gibt. Das heißt, das, was an diesem Übergang passiert, da wo man es hinschmeißen will, ist eigentlich, dass das Tor zum Zen sich öffnet und dass man die Gelegenheit hat, da reinzugehen, erstmals. Weil man zu diesem Zeitpunkt auf einmal erkennt, es geht nicht darum, was mir das bringt. Die Frage, was bringt mir das? Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Verändert sich in, was ist das eigentlich? Was ist hier los? Was macht mein Geist? Was ist das Ziel dieser Übung. Warum mache ich das? Also nicht, was kann ich mir Gutes tun? Warum mache ich das? Warum lebe ich? In einem Tai-Chi-Buch, Qigong-Buch, das ich gelesen habe, fragt ein Qigong-Meister seine Schüler, warum sie sich dieser ganzen komplizierten Ausbildung unterwerfen, diese ganzen Bewegungen richtig zu machen, die Energie richtig zu spüren, in Harmonie sein mit Atem, Geist, Energiefluss, was das letztendlich soll, was der Zweck dieser ganzen Übung ist. Warum machen wir das? Und die Schüler antworten nicht. Und deswegen antwortet er freundlicherweise selbst. Ich mache das, weil ich wissen will, warum meine linke Hand ist, warum meine rechte Hand ist. Eine Frage, die man nicht beantworten kann. Die wir uns normalerweise auch nicht stellen würden. Im Zen muss man eine Frage finden, die einen vollkommen gefangen nimmt. Also eine Frage könnte sein, warum sitze ich? Eine Frage könnte auch sein, was ist Befreiung? Ganz viele Zen-Meister sind irgendwelchen Zitaten begegnet, die sie nicht einordnen konnten. Bei Banke war es, dass sein Lehrer irgendetwas Konfuzianisches von der unübertrefflichen Tugend erzählt hat. Und als einziger in der Klasse, ich habe das noch nicht verstanden mit der unübertrefflichen Tugend. Sein Lehrer hat versucht, ihm das zu erklären. Aber diese Antwort war für ihn nicht ausreichend. Und er hat sich einfach nur gefragt, was ist diese unübertreffliche Tugend? Was ist das? Für uns unvorstellbar. Aber diese Frage hat ihn so in Verzweiflung getrieben, dass er sich so in diese Frage hineingeworfen hat, dass sie wichtiger für ihn war als alles andere. Und vor allem wichtiger als er selbst. Sie hat ihn dazu geführt, dass er sein Ich vollständig vergessen hat. Das ging auch nicht schnell bei ihm. Damit hat er auch Jahre verbracht. Aber das war sein Weg zur Befreiung. Das ist das, was im Zen großer Zweifel genannt wird. Großer Zweifel ist nicht, schaffe ich das oder nicht? Ich glaube nicht. Bis jetzt hat es nicht geklappt. Großer Zweifel heißt, einen großen inneren Druck zu spüren, zur Befreiung zu kommen. Über eine Frage, über eine Ausrichtung, über ein Ziel. Bodhisattvas, wie Manjushri, machen ein Bodhisattva-Gelöbnis. Das Gelöbnis, erst alle anderen Wesen zu befreien, bevor sie selbst drankommen. In dem Moment, wo sie dieses Gelöbnis zu 100% praktizieren, sind sie befreit, weil sie sind dann vollständig befreit von ihrem Ich sofort. Also für einen Bodhisattva ist die große Frage, der große Zweifel, wie kann ich das hinkriegen, alle Wesen zu befreien? Für uns selbst kann die Frage sein, wie kann ich das hinkriegen, von meiner Ich-Fixierung loszukommen? Wie kann ich davon frei werden, eine Erleuchtung für mich selbst zu suchen? Wie kann ich davon frei werden, von vorne bis hinten von Anfang bis zum Ende immer nur um mich selbst zu kreisen? Wie kann ich vollständig leidfrei werden? Nicht um glücklich zu werden, sondern wie geht das? Nicht für mein Ich. Ein Session ist eine Gelegenheit, solche Fragen in sich selbst wachsen zu lassen, reifen zu lassen, in euch selbst hineinzusenken. Der Weg dahin ist, nehmt eure Übung ernst. Nicht verbissen ernst, aber nehmt sie ernst. Also, wenn ihr Atem zählt, nur Atem zählen. Wenn ihr Kornübungen macht, nur Kornübungen machen. Eure Übung, eure große Frage, eine ganz einfache große Frage ist, was ist jetzt dran? Was muss ich tun, um das zu erfüllen, was jetzt dran ist? Zu jedem Zeitpunkt während eines Sessions. Benutzt dieses Session, um in dieses Fragen hineinzukommen. Fragen, Zweifeln ist das gleiche wie zu 100% mit ganzem Herzen das zu tun, was gerade dran ist. Hi!